zijn afgelost.
Ja, dat is toch wel haar waar dan niet uitstaande.
Ja, ze moest niet op mis koken, doe eens. Of naar de noten koken.
Mis niet eens versteed geschreven.
Dat is goed, dat hebben we al niet gered. Ja, ja, schön. So, jetzt wollen wir noch miteinander danken. Vater, es ist schön, in deiner Gemeinschaft zu sein. Es ist schön, Gemeinschaft zu haben mit den Deinen. Du weißt das. Es ist etwas Herrliches. Wir freuen uns auch, wenn wir merken, wie du durch Brüder und Schwestern zu uns sprichst. Du tust das genauso gerne wie durch dein Wort. Wir möchten heute Morgen, Herr Jesus, wir sind ja hier zusammen, so unterschiedlich wie wir sind. Wir möchten, Herr Jesus, dass du in unsere Gedankenwelt hineinwirkst. Denn da ist das Zentrum von allem eigentlich, was sich in uns und durch uns bewegt. Und wir möchten, Herr Jesus, dass unsere Gedanken kompatibel sind mit deinen Gedanken, dass sie zusammenpassen. Dass wir das denken, was du denkst. Und dass wir immer mehr, Herr Jesus, einfach da so ganz und gar mit deinen Gedanken verbunden sind, sodass du hineinwirken kannst in die Bereiche unseres Lebens und in das, was wir tun, auch hineinwirken kannst im Blick auf die Gespräche, die wir untereinander haben, sodass etwas Fruchtbares, Dynamisches entsteht. Wir danken dir, Herr Jesus, jetzt auch für diese Stunde, die wir haben, wo wir nachdenken wollen, wie sich das verhält zwischen unserem Willen, was wir gedenken zu tun, und zwischen dem, was du tust. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass auch da eine große Übereinstimmung ist. Und uns segne du den Bruder, der zu uns spricht, segne du wir, die Hörenden, uns, die Hörenden, und lass einfach auch da, Herr Jesus, etwas entstehen, was Ewigkeitsbedeutung hat. Das ist immer unsere große Sehnsucht. Amen.
So, ja, fein. Jetzt würde ich gerne den Text lesen für heute Vormittag, 1. Timotheus 2, die Verse 4 bis 7. 1. Timotheus 2, 4 bis 7. Da heißt es: Unser Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel, ich sage dir Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit.
Das Thema des heutigen Morgens: Gottes Wille und des Menschen Wille. Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein schwieriges Thema ist, aber auch nur dann, wenn wir unsere nur menschliche Logik ansetzen, um ein solches komplexes Thema zu erörtern. Wir brauchen also auch hier wieder das, was ich gestern Abend ausführte: Offenbarung Gottes, dass der Heilige Geist uns eine solche Thematik anhand des Wortes Gottes aufschließt. Vielleicht hat der ein oder andere gestern Abend gedacht, als ich von der Enthüllung des Geheimnisses Gottes sprach: Es muss uns geschenkt werden, es muss durch das Wort uns etwas geoffenbart werden. Ja, was können wir denn nun dazu tun? Hat denn auch da der Mensch eine Verantwortung? Und sehen Sie, hier sind wir bei einer gewissen Bipolarität. Oder wenn wir so ein komplexes Thema haben, will ich sagen, sind zwei Komponenten da, die wir beachten müssen. Und ich will in Ergänzung zu den Stellen, die ich gestern nannte, mal zwei aus dem Alten Testament einbringen. Da heißt es in Psalm 25, Vers 14: Das Geheimnis Jehovas ist bei denen, die ihn fürchten. Hier sind menschliche Bedingungen geknüpft, allerdings auch wiederum unter Eingrenzung der Offenbarung Gottes, denn hier geht es um das Geheimnis Jehovas und noch nicht um das Geheimnis des Christus. Aber generell dürfen wir sagen, hat auch der Mensch eine Verantwortung, wenn er in Demut oder hier in Gottesfurcht, in Ehrfurcht ihm gegenüber tritt. Wer also selbstherrlich sagt, diesen Gott brauchen wir nicht, leider wie einige in unserer Regierung, das kann ich bin so sachkompetent, ich brauche diesen Gott nicht, der versündigt sich auch auf dieser Ebene. Es gibt also verschiedene Ebenen der Offenbarung, die will ich hier nochmal nennen, die Offenbarung in dieser Schöpfung. Und da kann ich gewissensmäßig entscheiden. Ich kann mich für die Evolution im Sinne der atheistischen entscheiden. Ich kann aber auch in aller Demut im Worte Gottes forschen und kann fragen, wer ist denn dieser Schöpfer Gott? Oder auf der Ebene des Gesetzes Israel gegenüber. Und da ging es dann auch um die Verantwortung des Volkes. Und schließlich Amos 3, Vers 7 einer Stelle, er offenbart das Geheimnis seinen Knechten. Auch da wieder ein doppelter Aspekt. Gott ist der, der enthüllt, ein Knecht, ein Abhängiger, sogar ein Doulos, ein Sklave, hat das, was Gott schenkt, in aller Demut, in Treue und im Glaubensgehorsam zu verwalten. Darum sind wir Diener zuerst und Verwalter der Geheimnisse Gottes, und das ist die allerhöchste Ebene. Und ich muss hier noch einen Aspekt einbringen, der hängt mit der Erwählung zusammen. Gott ist der souveräne Herr, der sein Geheimnis kundtut, zunächst Erwählten und nicht den Massen. Ich würde es ja auch jetzt schon anders wünschen. Aber die Bibel hat im Sinne der Heilsgeschichte auch die Erwählung mit einbezogen. Haben Sie schon mal gefragt, warum denn Gott in jener Zeit nur einen, den Abraham aus Ur in Chaldea, herausnahm und erwählte? Warum der Herr Jesus nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel kam und alle anderen Völker ringsum, die auch einen Heiland, einen Erlöser nötig gehabt hätten, nicht beachtete? Das sind natürlich Geheimnisse Gottes. Und sehen Sie, hier können wir, wenn es um den Willen Gottes geht, um seinen Vorsatz, der souverän ist, und um den Ratschluss im weiteren Sinne, können wir nur demütig anbeten. Gottes Wege sind nicht zuerst unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht menschlich zu erforschen. Darum wollen wir das Thema in aller Demut, aber auch im Bewusstsein, dass Gott uns vieles geschenkt hat, zu enthüllen versuchen. Ich spreche zunächst etwas über den Willen Gottes an einigen Beispielen, auch wieder heilsgeschichtlich an verschiedenen Körperschaften aufgezeigt, und dann über den Willen des Menschen, wie auch er eine gewisse Verantwortung hat. Allerdings darf ich hier schon sagen, wie ich es in der Struktur meines Themas darlege, es gibt dann bei dieser Polarität auch Prioritäten. Das heißt, vorrangige Willenskundgaben. Und da ist immer der Wille Gottes das Entscheidende, das Erste, also das Primäre. Hier liegt die Priorität. Und der Mensch hat zu reagieren. Allerdings kann er auch dem Willen Gottes gegenüber ablehnen stehen und er kann zustimmen. Wir sind keine Automaten, keine Roboter. Wie frei allerdings der menschliche Wille ist, das möchte ich dann in dem zweiten Teil noch kundtun. Unser Herr Jesus Christus hat in einmaliger Weise und so göttlich vollkommen als Sohn Gottes den Willen Gottes erkannt und getan wie sonst niemand. Ich denke, dieser Aussage würden Sie zustimmen. Um den Willen Gottes zu tun, muss man ihn zunächst erkennen. Jesus Christus ist nun der geoffenbarte Wille Gottes, der Logos, Fleisch gewordenes Wort. Und als beide in voräonischen Zeiten den Weg des Lammes, das Lamm ist schon geschlachtet vor Grundlegung der Welt, festlegten, hat der Sohn aus Liebe freiwillig sein Leben dahingegeben, um hier im Gehorsam Gottes Wesen zu offenbaren. Und sehen Sie, es konnte nicht ein Engel tun und Gott selbst auch nicht, weil der heilige, gewaltige Gott in seiner Herrlichkeit nicht dem Geschöpf, dem Menschen gegenüber so erscheinen konnte. Aber Jesus Christus. Und sehen Sie, da über diesem Geheimnis beten wir an. Sind wir dankbar, dass Gott seinen Sohn geoffenbart hat? Ich habe es gestern Abend schon gesagt, kein orthodoxer Jude, kein Moslem kann das erkennen, weil die Decke des Gesetzes, die Hülle vor den Augen etwa der Orthodoxen liegt. Und bei den Moslems, erschrecken Sie nicht, ist das Verführung. Da, wo Jesus Christus zwar als Prophet anerkannt wird, aber nicht als Sohn Gottes und damit nicht als Heiland und Erlöser, kann auch kein Moslem Vater sagen. 99 Namen im Islam für den Gott Allah, aber kein Vatername. Und das dürfen wir erfahren, weil Jesus Christus, der Sohn, den Willen des Vaters geoffenbart hat. Und er sagt, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das ist Speise, göttliche Speise. Liebe Geschwister, wenn wir gleich mal den Bezug schon zu uns ziehen, ich will das immer wieder auch versuchen, aber im zweiten Teil das nochmal deutlich machen, dann wird klar, dass die höchste Option bei uns sein sollte, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Es ist vieles gut gemeint im Leben vieler Menschen, aber das gut gemeint ist nicht immer die Repräsentation des Willens Gottes. Johannes 5, Vers 19, was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Unser Herr hätte eigenmächtig handeln können, aber er wäre dann nicht den Weg nach Philipper 2 gegangen im Sinne des Gehorsams. Siebenfacher Abstieg, Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und liebe Geschwister, hier darf ich schon einmal präzisieren, der Wille Gottes ist im Sinne einer Kreuzesorientierung, wo Jesus Christus sich dann in vollkommener Weise kundgetan hat und geoffenbart hat. Für den Menschen ein Skandalon, nämlich ein Ärgernis. Das Kreuz scheidet. Da hat Jesus Christus den Vater geoffenbart. Da hat der Vater sich im Sohn verherrlicht und das wurde legitimiert durch die Auferweckung Jesu Christi aus den Toten. Und Johannes 8, Vers 29 sagt Jesus, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Darum dieses Geheimnis der Vollendung in der Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Darum konnte dann der Vater ihn aus dem Totenreich herausholen. Und ist die Auferweckung Jesu aus den Toten der Beweis dafür, dass Jesus Christus lebt und dieses Opfer sich so gelohnt hat. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, ist damit auch in einer ersten wunderbaren Phase der Wille Gottes kundgetan worden. Und im Erdenleben Jesu war das der Abschluss. Und auch in Hebräer 10, Vers 7 wird das nochmal bestätigt. Ich tue Gott deinen Willen. Und um diesen Willen Gottes, auch in unserem Leben geht es. Und jetzt der Übergang zu dem, was Gott bei den einzelnen Christen der Gemeinde kundgetan hat. Ein Wort aus Johannes 17, Vers 24, dem hohen priesterlichen Gebet. Da sagt der Herr Jesus, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien in Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gibt. Und es kommt niemand zum Sohn, es ziehen denn der Vater. Auch das ist ein Geheimnis, das hängt mit dem Willen Gottes zusammen und mit der Wählung. Ich darf aber nochmal sagen, wenn Gott nun Einzelne herauswählt, bedeutet das nicht, dass er die anderen auf ewig, also das heißt unendlich beiseite setzt. Auswahl bedeutet, das darf ich hier schon sagen, auch im Blick auf die Erkenntnis des Willens Gottes, immer Auswahl zu einem bestimmten Dienst mit einer zweckorientierten Aufgabe. Darum, wenn einer diesen Jesus sucht und er nicht erwählt ist vor Grundlegung der Welt, um zu dieser Gemeinde zu gehören, die mitherrschen und regieren will, wird dann der Herr den wegstoßen? Nein. Nur eins, das muss ich hier bezeugen. Zu einer bestimmten Dienstfunktion kann sich keiner Kraft eigenen Willens, Kraft eigener Leistung erheben. Das geht nicht. Und darum sollten wir in aller Demut, aber auch aller Gewissheit unseren Herrn preisen, wenn Gott uns diese Geheimnisse erschließt und wenn wir den Willen Gottes erkennen. Ich habe gestern Abend gesagt, es ist ein Geheimnis, den Willen Gottes zu erkennen. Nun etwas zum Willen Gottes mit dem einzelnen Menschen und der Leibesgemeinde. Ich gehe dabei auch heilsgeschichtlich vor, werde dann noch den Willen Gottes mit Israel, ich habe es zwar gestern schon getan, nochmal ansprechen, mit der Völkerwelt und schließlich mit der ganzen Schöpfung. Denn es ist doch wichtig, liebe Geschwister, das zu erkennen. Hören Sie nicht manchmal die Argumente, ach, das ist alles gar nicht entscheidend. Die Hauptsache, ich glaube, der Heiland hat mich erlöst und ich bin ein Kind Gottes. Denken Sie auch so? Es ist klar, ein unmündiges Kind, wenn man an ein 3-4-jähriges Kind denkt, das mal vielleicht sogar als Sohn Erbe wird in einem großen Betrieb, dem kann man natürlich noch nicht das Programm des Vaters vorsetzen. Das würde auch kein Vater aus pädagogischen Gründen tun. Darum geht es darum, dass wir zur Sohnschaft, zu der wir bestimmt sind, auch hier schon heranreifen, und nicht Unmündige bleiben, die dann von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden und nicht den Plan Gottes verstehen. Wir sollen mit dem Willen Gottes bekannt gemacht, identifiziert werden, um dann auch das Ziel zu erreichen, das Gott sich setzt. Und da hat Gott mit den einzelnen Menschen auch seinen Plan. Mit jedem einzelnen Menschen und dann übergreifend mit der Gemeinde. Es ist zum Beispiel nach Johannes 6, Vers 40 der Wille Gottes, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben und wird dann auferstehen. Das ist ein Wort, das ein Mensch, der glauben möchte und sich darauf stützt, dann auch erfahren kann. Oder Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern dieses ewige Leben erfahren. Schon im Blick auf die Gemeinde hat Gott für den Einzelnen nach Epheser 1, Vers 5 vor, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt, die hat er auch bestimmt zur Sohnschaft. Das ist etwas Wunderbares, damit sind die Frauen natürlich eingeschlossen. Die gläubigen Schwestern, die hier das Wesen der Erwählung, der Berufung erkennen. Und das muss dann auch Konsequenzen haben. Dieses in der Sohnschaft Leben heißt, und jetzt können wir etwas vom Willen Gottes hier erfahren, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Freilich gibt es da viele Missverständnisse. Heiligung im Sinne eines Asketentums, dass ich eigenmächtig versuche, hier ein Leben zu führen in dieser Heiligkeit, aber es ist nur die Leistung des Fleisches. Wer nicht erkennt, dass Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, wird immer Dinge tun, die so spektakulär oft sind und über das hinausgehen, was die normalen Christen auch tun. Ich habe mich jetzt mal mit dem Leben Buddhas befasst. Es ist interessant, wenn man die Lebensgeschichte, die so rekonstruiert werden muss, sind nicht allzu viele Daten, da manches ist auch spekulativ übernommen, aber einiges ist gesichert, dass dieser junge Mann in einer relativ reichen Familie, als er konfrontiert wurde mit dem Alter, mit der Krankheit und mit dem Tod, nun beschloss, ein asketisches Leben zu führen. Hat den Wohlstand aufgegeben, ist in die Einsiedelei gegangen und hat nachher als Wanderprediger unter ganz einfachen Bedingungen nach seinen Erkenntnissen ein asketisches Leben geführt. Oder wenn man manche Heiligengeschichten aus der katholischen Kirche liest, wie viel Aufopferung oft im eigenen mystischen Sinne. Und wir haben Evangelium, Jesus Christus uns gemacht von Gott zur Heiligung, zur Heiligkeit, und darum dürfen wir solche sein, die zunächst mal für Gott da sind, beschlagnahmt sind. Denn heilig sein heißt zunächst nicht moralisch perfekt sein. Aber das ist der Wille Gottes, dass dann, wenn wir herausgelöst sind, aus dem Reich der Finsternis versetzt hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wir nun auch die Gesetze der Liebe in diesem herrlichen neuen Bereich kennenlernen. Und nach Epheser 1, Vers 11 sind wir dann zum Erbteil gekommen nach dem Ratschluss seines Willens. Kennen Sie Ihr Erbe? Ich habe schon mal gestern andeutungsweise gefragt. Ist der Wille Gottes, dass wir diesen Reichtum erkennen? Ein Erbe, das nicht im Sichtbaren besteht, sondern im Unsichtbaren, im Reiche Gottes, im übergeordneten Sinne. Ein Erbe, das schließlich das ganze Universum sein wird oder das ganze All. Tja, wenn man daran denkt, sollten die oft hier auf dieser Erde so unter schwierigen Bedingungen stattfindenden Erbschaften in die richtige Relation gesetzt werden. Ein Erbe, das Gott für uns bereithält. Nicht zu erfassen, nicht zu erahnen. Die reichste Fantasie kann das nicht ausmalen. Aber Gott möchte uns hier schon angelhaft etwas schenken von dieser Herrlichkeit, dass wir uns darauf freuen dürfen. Ein weiteres, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Dankbar in allen Dingen zu sein. Liebe Geschwister, hier wird auch wieder die Spannung deutlich. Wenn wir zum Beispiel aus Römer 8, Vers 28 dieses bekannte Wort hören, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirken muss. Dann kann das nur geschehen unter der Voraussetzung, die auch in Römer 8 dann steht. Es trifft nur die, die er zuvor bestimmt hat. Denn die hat er dann auch gerecht und herrlich gemacht hat. Es ist eine wunderbare, von Gott uns geoffenbarte Wahrheit, dass wir dank sein dürfen für alles, weil Gott ein höheres Ziel hat. Und wenn das der Wille Gottes für uns ist, unsere Heiligung, im Blick auf die herrlichen Ziele, dann bedeutet das, dass wir hier die Prioritäten erkennen. Es kann nur einer, dem die Herrlichkeit des Heils in Christus Jesus geschenkt ist. Ich bin dankbar, dass ich früher, als ich selbst noch Religionsunterricht gab oder auch in der Lehrerausbildung, nie gesetzlich moralisch operieren durfte, sondern immer wieder gesagt haben, wenn mich Schüler mal gefragt haben, warum gehen Sie nicht ins Kino? Das darfst du nicht, das musst du nicht, sondern ich habe was Besseres. Wenn das die Menschen erkennen, wir haben etwas Besseres, ein Heil, eine Fülle in Christus, darum können wir ihm im Glauben nachfolgen. Dankbar sein, auch für manches, was uns nicht gefällt. Das heißt nicht dankbar für allen Schmutz dieser Welt oder alle schaurigen Dinge, die da passieren, sondern dass Gott uns genau darinnen, auch nach Epheser 5, voll Geistes werden lässt, wenn wir Dank sagen lernen, nur fürs Gute, das kann jeder. Dank zu sagen, alle Zeit und für alles. Das ist ein Geheimnis. Das muss uns Gott erschließen, aber das ist der Wille Gottes. Ja, 1. Petrus 4, 19. Die nach dem Willen Gottes leiden, sollen ihm ihre Seelen befehlen als dem treuen Schöpfer. Ja, es gibt Leiden in dieser Welt. Und ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde Jesu Christi je länger, je mehr auch in weitaus schwierigere Zeiten bis hin zum Martyrium kommt. Ich habe gelesen in der Spektrum, dass im vergangenen Jahr über 130.000 Christen um des Glaubens willen ihr Leben lassen mussten. 130.000. Das ist eine Großstadt etwa so wie Reutlingen. Einwohnerzahlmäßig orientiert. Und ich denke, dass gerade in den islamischen Staaten und auch in Indien, wo der Hinduismus auf einmal Züge annimmt, die bisher nicht beobachtet sind, die Christen, die in der Minderheit sind, verfolgt werden. Indonesien, die Moslems rebellieren und verfolgen die Christen. Im Sudan. Ich könnte manches aufzeigen, aber gerade da ist es wichtig, dass diese Menschen ein herrliches Ziel haben und Gott gibt da, wo Leiden verordnet sind, auch die Kraft, das denke ich. Wir haben es im Augenblick nicht mit dieser Art der Leiden zu tun, mit anderem. Hier haben wir es viel mehr mit dem Lichtsengel zu tun, als mit dem brüllenden Löwen. Aber dass Gott uns Kraft schenkt, dass wir bereit sind, auch gottgemäß die Spannungen zu ertragen und zu lösen. Es klang schon einiges an, was der Gemeinde insgesamt gegeben ist, aber ich will auch das jetzt im Blick auf die Gemeinde tun. Sie soll nach Epheser 5, Vers 27 verherrlicht werden und dem Vater dargestellt werden, ohne Flecken und Runzeln. Auf dürfen wir uns freuen. Die meisten hier unter uns sind alte Leute und wir haben alle schon irgendwo Flecken und Runzeln. Nicht? Das ist nicht das Entscheidende, dass der äußere Mensch vergeht, aber was den Inneren anlangt, werden wir einmal dargestellt, tadellos. Etwas Wunderbares, darauf freue ich mich auch. Und ich habe im Zusammenhang mit den Geheimnissen 1. Thessalonicher 4, 15, Vers 17 schon angesprochen, wenn die Gemeinde vollendet ist, zum Vollwuchs des Mannes in Christus wird sie entrückt, ein Geheimnis dem Herrn entgegen, oder geoffenbart werden nach Kolosser 3, Vers 4, wenn Christus geoffenbart wird. Und das, wenn die Vollzahl eingegangen ist. Ich will das jetzt hier nur andeuten, weil ich das gestern Abend stärker ausgeführt habe. Und nun zu Israel. In Hesekiel 36 gibt es ein siebenfaches Ich will. Ich will euch wieder in euer Land führen. Das ist nur eine Aussage. Und was Gott will, wird er auch tun, trotz des Ungehorsams der Menschen. Und hier wird schon mal wieder die Spannung deutlich. Ja, Israel musste um des Ungehorsams willen, vor allen Dingen, weil es den Messias ablehnte, in schlimme Gerichte kommen. Im Jahre 70 ist Jerusalem durch die Römer eingenommen worden, der Tempel zerstört worden, es begann die große Diaspora der Juden, fast 2000 Jahre dauern und jetzt gibt es wieder einen Staat Israel. Und das ist für mich der Beweis, dass Gott wieder an der Arbeit ist. Selbst wenn Zionisten die Begründer waren für diese Proklamation, denken wir an Theodor Herzl, Gott benutzt eben auch menschliche Werkzeuge. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis dahin, da der Odem Gottes nun diese toten Gebeine, wenn Fleisch und Sehnen hinzugekommen sind, nach dem Bild des Hesekiel wieder lebendig macht. Aber das wird er tun, er hat es verheißen. Das hat mich schon traurig gestimmt, als in Idea Spectrum Pro und Contra mal erschien. Viele, viele Gläubige, auch evangelikal, ich habe es auch schon angedeutet, sehen jetzt die Gemeinde als das geistliche Israel. Die Gemeinde des Leibes Christus hat eine andere Berufung. Unsere Berufung ist in den Himmel. Unsere Berufung ist in den himmlischen Bereichen zu sehen, während Israel immer wieder den Dienst hier noch auf dieser Erde zu tun hat. Paulus sagt das ja in den Versen 25 bis 29 in Römer 11. Wenn die Vollzahl der Leib Christi Gemeinde, so will ich es jetzt mal sagen, erreicht ist, dann wird die Blindheit Israels abgetan. Und die schweren Gerichte, die ich auch schon angedeutet habe in der Offenbarung, bis hin zu den Zorneschalengerichten, die Gerichte an Israel, wenn sie ihr Werk getan haben, dann werden sie ihn sehen, in den sie gestochen haben. Es gibt einmal da eine Nationenbuße, im Gegensatz zu dem, was heute in Verbindung mit Evangelisation, auch mit Mission gesehen werden kann. Gott kann Erweckungen schenken, aber Volkserweckungen wird es jetzt noch nicht geben, erst wenn das Erstlingsvolk Israel zum Glauben an den Messias gekommen ist. Durch Gerichte und durch Schauen, wenn er wiederkommt, dann beginnt eine neue Heilsepoche. Und Gott kann das Reich Gottes auf dieser Erde, Basilea, wieder aufrichten, wie das ja in den Propheten des Alten Bundes, Alten Testaments immer wieder verkündigt worden ist. Das Geheimnis der Gemeinde war den Propheten nicht bekannt. Und so dürfen wir uns also freuen, dass wir wissen dürfen, dass auch Israel eine Verheißung hat. Freilich bin ich der Meinung, nicht euphorisch sollten wir Israel gegenübertreten. Es wird noch Gerichte geben. Und der Herr wird dieses Volk nur dann in die Gnade einführen, wenn das Gericht die entsprechenden Voraussetzungen getan hat. Nun, der Wille Gottes mit der Völkerwelt, ich kann das nur kurz andeuten, die Stelle, die wir gelesen haben, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Die lutherische Übersetzung geholfen ist zu knapp, also vom Urtext her müssen wir sagen, gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Philipper 2, Vers 10, im Namen Jesu sollen sich einmal alle Knie beugen. Und wenn das da steht, glaube ich das. Im Namen Jesu, denn Jesus ist der Rettername, aber zur Ehre Gottes des Vaters. Das argumentieren ja dann einige so, das werden die in der Hölle Zähneknirschen tun müssen. Das ist nicht zur Ehre Gottes. Und wenn für mich der letzte Feind abgetan sein wird, das ist der zweite Tod dann auch, dann werden alle oppositionellen Mächte nach 1. Korinther 15 beseitigt sein, aufgehoben sein. Selbst dann wird der Sohn alles dem Vater übergeben und ihm untertan sein. Dann kann es schließlich einmal heißen, Gott wird sein Alles in allen und auch in allem. Und dieses Übergreifende will ich noch von einer Stelle von Römer 8, Vers 21 her bezeugen. Die ganze Schöpfung wird einmal frei sein vom Dienst des vergänglichen Wesens. Wozu? Zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Dazu ist die Schöpfung auch bestimmt. Ich hatte jetzt einmal zu sprechen über das Thema, es war mir vorgegeben, die Kosten überschlagen. Und habe dann gesagt, Gott hat die Kosten längst alle, bevor die Schöpfung in Erscheinung trat, überschlagen. Und mit seinem Sohn ist das auf der Liebesbasis besprochen worden. Und als Jesus sein Leben dahingab am Kreuz auf Golgatha, sind alle Kosten beglichen worden. Die Bilanz geht also nicht negativ aus. Kann nicht sein, weil Gott will, so Sag nochmal, dass allen Menschen geholfen werden, dass die ganze Schöpfung frei wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Darauf dürfen wir uns freuen. Jetzt noch seufzt diese Schöpfung. Wie viel Nöte, wie viel Elend. Es kann uns doch nicht kalt lassen, wenn wir an die vielen Kriege denken. Wir haben etwa 70 Kriegsherde auf dieser Erde. Kosovo ist nur eine Region unter vielen. Denken Sie nur auch an das, was in Afrika geschieht, in vielen Ländern, wo Rebellen grausam morden. Das sind Ereignisse, die man nur, wenn man mitleidet, verkraften kann, wenn man das Ziel Gottes kennt. Und bitte, es geht nicht so, wie einer der führenden Repräsentanten der Roten Khmer sagt. Wir wollen das mal alles vergessen. Und er war einer der Verantwortlichen, der mit Pol Pot 2 Millionen der Landsleute umgebracht hat. Kann man das einfach im Sinne der Vergangenheitsbewältigung vergessen? Nein, so nicht. Und Gott wird dann einmal das alles nach seiner Gerechtigkeit wieder ordnen. Auch die Nazi-Vergangenheit und die DDR-Geschichte, auch da will man ja versuchen, sind schon eigenartige Dinge, das Unrecht in dem ehemaligen DDR-Staat zu kaschieren. Bitte, ich will nicht politisch werden, aber das sind doch Ereignisse, die wir ständig durch die Medien vorgesetzt bekommen, und dann können wir als Christen wissen, jawohl, es wird nochmal ein Gericht der Gerechtigkeit Gottes geben. Da werden all diese schaurigen Dinge aufgearbeitet, aber auch in dem Sinne, dass wir wissen dürfen, selbst diese schaurigen Dinge hat der Herr am Kreuz auf Golgatha bereits getragen. Bis allerdings ein Mensch zur Einsicht seiner Schuld kommt, ist das manchmal ein ganz schwieriger Weg. Das kennen wir bei uns und das kennen wir da, wo Menschen auch vor der Geschichte eine Verantwortung haben, siehe die ehemaligen Verantwortlichen in der DDR oder auch die Nazi-Größen oder wo immer es in Unrechtssystemen so geschieht. Gott wird das einmal ins Licht stellen. Er ist durch Jesus Christus der, der das ganze All versöhnt hat. Freilich, es ist keine billige Sache. Ich möchte nicht in das Gericht des Feuersees hineinkommen. Und Bruder Heller, ich habe es oft schon zitiert, hat mal gesagt, halte mal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Eine Sekunde schon, dann merken wir schon was von Feuer. Und es ist auch dieser Feuersee nicht im Sinne der katholischen Lehre, im Sinne eines Fegfeuers. Nicht, dass man da jetzt schon Leute durch irgendwelche religiösen Handlungen herausholen könnte. Also so nicht. Gott ist ein gerechter Gott, aber auch ein Gott der Liebe. Gottes Wille mit dem All steht fest. Und wir dürfen uns darauf freuen. Die herrliche Zielsetzung sagt nochmal, bis Gott sein wird, alles in allem. Dafür ist Jesus Christus der Garant. Nun will ich noch in dem letzten Teil doch, sehe, die Zeit ist schon vorangeschritten, problematisieren, wie das mit des Menschenwille ist. Ich will das nochmal als einen eigenen Punkt ansprechen, habe es aber schon mit eingebracht. Hier wird auch oft einseitig polarisiert. Gottes Wille, der Mensch kann gar nichts dazu tun, um den Plan Gottes zu verwirklichen. Andererseits, viele naive, entschuldige, ich sage das nicht abwertend, viele naive Gläubigen, du kannst dich zu jeder Zeit bekehren, wenn du willst. Und da gibt es Evangelisationen mit Seelenmassagen, da kann ich nur sagen, so geht's nicht. Das ist oft Knospenfrevel. Die Frucht muss reif sein, wenn die Stunde Gottes, der Kairos, auch im einzelnen Leben da ist. Dann kann Gott wirken. Es gibt keinen absolut freien Willen des Menschen. Aber eine gewisse relative Freiheit hat er uns gelassen. Das will ich jetzt noch einmal darlegen. Sehen Sie, dass Sie als Mann oder Frau in eine ganz bestimmte Familie hinein, in ein bestimmtes Volk hinein geboren wurden, konnten sie nicht beeinflussen. Können sie über Krankheit oder manche Unbillen des Lebens so stark entscheiden? Manches können wir sicher freilich tun. Gesund leben, entsprechende Dinge beachten, ja, aber das ist alles nur relativ. Da sie in eine bestimmte Religion hineingeboren sind, nicht? Wenn ihre Eltern Baptisten waren, dann gingen sie zur Baptistengemeinde. Wären sie in der katholischen Kirche groß geworden, wären sie wahrscheinlich katholisch. Das hat doch alles irgendwie auch von der Planung Gottes her einen Sinn. Es gibt also Determinanten in Verbindung mit einem Zusammenwirken, das müssen wir sehen. Sehen Sie, wir haben in der Pädagogik immer wieder entweder das eine Extrem oder das andere befürwortet. Eine Zeit lang die Anlagen, also die endogenen Faktoren, das, was Gott als Erbanlagen mitgegeben hat, das ist alles. Wer dumm auf die Welt gekommen ist, bleibt so. Dann vom amerikanischen Behaviorismus her mitbestimmt, von einer bestimmten psychologischen Richtung, ging das ins andere Extrem. Wir können jedem Kind alles anbieten, das muss nur didaktisch-methodisch aufbereitet werden, nicht wahr? Und dann hat jeder in sich die Möglichkeit, ein Doktor oder Professor zu werden. Das ist das andere Extrem. Jetzt ist man wieder ausgewogen dabei zu sagen, Anlage und Milieu ungefähr halbe-halbe. Im Blick auf Gott. Gott ist hier, und ich sage eindeutig im Sinne der Priorität, der zuerst Handelnde. Und jetzt nenne ich Ihnen ein Wort. So liegt es nicht zuerst an jedermanns Laufen oder Wollen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Das ist die Priorität. Jetzt aber für diese Zeit. Wenn ein nicht wiedergeborener Mensch unter der Herrschaft Satans lebt, Kolosser 1, Vers 13, also im Reiche Satans zu Hause ist, dann hat er eine gewisse Freiheit. Ne? Ob einer eine Tasse Kaffee trinkt oder nicht, das kann jeder doch wohl selber entscheiden. Und doch, merken Sie, gibt es auch da schon Unterschiede. Nicht? Es müssen ja einige den ganzen Tag lang immer wieder Koffein zu sich nehmen. Da wird schon wieder eine Gebundenheit deutlich. Also so frei ist es auch selbst beim Kaffee trinken nicht, wenn man will. Und Paulus sagt, der natürliche Mensch steht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und was eine Gesetzmäßigkeit ist, das merken Sie ja jetzt, nicht? Sie können eben nicht wie ein Astronaut jetzt hier freischwebend herumgondeln. Das wäre auch schlimm für mich. Eine Gesetzmäßigkeit bedeutet, dass es da Zwänge gibt. Und aus dem Zwang der Sünde und des Todes kann sich keiner von selbst herauslösen. Ich nicht, sie auch nicht. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 3, und wir taten alle den des Fleisches. Und der Wille des Fleisches, liebe Geschwister, das Ich, noch einmal Ich, kommt eine Weile gar nichts und dann Ich. Das ist schlimm. Und leider haben wir von dieser Anlage hier und da auch immer noch einiges im Alltag zu registrieren. Bitte, da müssen wir auch offen sein. Und aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Hurerei, Ehebruch, Zorn und so weiter. Das ist unsere Charakteranlage. Das ist unser Ich. Und Paulus seufzt unter diesem elenden Ich-Menschen. Wer wird mich erlösen aus diesem Todesleibe? Und da wird eben eins deutlich, liebe Geschwister, wer das nicht sieht, dass ein armer, gebundener Mensch ist, sondern eine Freiheit propagiert, wie in unserer Gesellschaft, der wird nicht heilands- und erlösungsbedürftig. Alle fromm religiösen Menschen, und das ist das Zeichen unserer Zeit, können vieles noch selber, durch eigene Leistung. Ein Moslem kennt Erlösung nicht, hat auch damit keine Heilsperspektive. Und wir dürfen hier durch Erlösung Freigemachte sein von den Lüsten und Begierden. Und wer im Reiche Satans lebt, der ist verblendet in den Sinnen. 2. Korinther 4, Vers 4. Satan verblendet die Sinne der Ungläubigen, auch die vieler Theologieprofessoren. Nicht, wenn Sie nur an Lüdemann denken, der nichts mit Jesus Christus als Sohn Gottes anfangen kann, aber auch nicht den Mut hat, seine Theologie-Dozentur aufzugeben. Und das wäre doch das Erste, zu sagen, bitte, jetzt gehe ich in den philosophischen Bereich. Da kann er ja sowas längst von sich geben, wie das alle Philosophen getan haben. Das ist leider die Situation des Menschen. Und sehen Sie, in diesem Reiche Gottes lässt Satan dem Menschen sehr viel Freiheit, in Anführungszeichen. Was können die Menschen da alles tun? Was können die sich herausnehmen? Bis hin zu schaurigen Kriegen, die initiiert werden. Und doch ist Satan nicht der Letzte, der bestimmt. Das wissen wir aus der Bibel. Da, wo es um die Hiob-Geschichte geht, wird klar, wenn Satan, der Mörder auch von Anfang an, die Menschen bedrängen will, in Leid führen will, dann setzt Gott Grenzen. Aber auch da wird klar, Satan kann seinen Willen in einem gewissen, eng begrenzten Rahmen ausführen. Aber dennoch, alles muss letztlich mitwirken zur Verherrlichung Gottes. Allerdings in einem Zeitplan. Und nun noch zu dem Wiedergeborenen. Das kann ich kurz fassen, weil ich viele schon angedeutet habe. Nur wer versetzt ist aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, der hat andere Perspektiven und der hat ganz andere Möglichkeiten, sein Verhalten gottgemäß einzuplanen und zu revidieren. Hier müssen wir auch lernen. Solche, die Staatsbürgerschaft wechseln, wenn einer nach England geht, der wird nicht sofort mit dem Linksfahren da zurechtkommen. Das muss man lernen. Und darum müssen wir lernen, den Willen Gottes hier zu erkennen, ihn zu erfüllen. Und das ist ein Reifeprozess. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Freigemacht nun vom Gesetz der Sünde des Todes, stehend unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens. Und das dürfen wir auswirken, ausfalten. Und darum nochmal die Spannung. Gott ist es, der in euch wirkt. Beides. Das gilt jetzt den Gläubigen. Das Wollen und Vollbringen. Punkt, Schluss. Nein, es geht nämlich voraus. Darum sollen wir auswirken. Auswirken, was Gott in uns hineingelegt hat. Mit, da steht sogar mit Furcht und Zittern, ich würde sagen mit Ehrfurcht. Das ist unsere Seite. Es geht auch da nicht automatisch. Nicht, es wäre, wie viele denken, schön, wenn man jetzt da einmal ein Erlebnis hat und dann muss ich nur in dem Sinne weiterlaufen. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Jawohl, wir brauchen neues Leben, eine neue Kreatur. Aber dann heißt es, Danksagen zu lernen, alle Zeit für alles. In der Praxis den Weg gehen, den der Herr uns im Glaubensgehorsam vorgelebt hat. In der Kraft des Geistes. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Darum dürfen wir zunächst, und das ist das Letzte, was ich sagen will, in diesem Lernprozess nach Philipper 2, Vers 5, den Denksinn ändern. Es fängt da an, wo früher im Herzen arge Gedanken wild wuchernd herausschossen. Jetzt haben wir neuen Sinn bekommen und dann sollen wir unseren Denksinn ändern. Es fängt immer an im Denksinn. Und dieser Denksinn beeinflusst dann den Willen, deinen Willen. Und da geht es gar nicht zuerst um Gefühle, sondern, die spielen zwar auch eine Rolle, Gefühle können sehr stark den Willen beeinflussen, sondern es geht darum, dass wir den Willen Gottes erkennen und in der Kraft des Geistes nun diesen Willen gottgemäß aktivieren. Und Gott gibt dazu Kraft. Und hier ist entscheidend gefordert, der Glaube, das Vertrauen. Glaubst du, dass Gott dich recht führt bis zum Ziel? Dass er deinen Willen, den Versklavten, freigemacht hat? Und dass er dadurch, dass du eine neue Kreatur bist, durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Lage bist, dich zu verändern, dass du Kritik ertragen kannst dass du nicht einseitig argumentierst, dass du auch kein verschobener Heiliger wirst, sondern dass der Geist Gottes dich umgestaltet, die Frucht des Geistes, es wird Gott. Aber dadurch, dass wir in den Sterbensprozess eingehen, wird das ausgewirkt. Frucht entsteht nur durch Sterben. Und da müssen wir ein Ja sagen. Halte dich der Sünde für abgestorben. Ist jetzt ein Appell an den neuen Menschen. Das, was Christus getan hat, Gott getan hat im Heilen der Erlösung, darfst du nun bejahen durch den Glauben. Darum seid reichlich dankbar, wie wir es gehört haben. Denn das ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Und dann können wir nicht in eigener Kraft würdig wandeln nach Epheser 4, Vers 1. Und damit wird der Wille des Menschen, des Gläubigen, immer mehr dem Willen Gottes angepasst. Es gibt wohl keinen, der hier sein Leben in dieser totalen Identität mit Gottes Willen gelebt hat. Paulus war wahrscheinlich sehr dicht dran. Das hängt mit geistlicher Reife zusammen, mit Erkenntnis und mit Aufträgen. Und Gott möchte, dass das, was der Wille Gottes geoffenbart hat, durch uns mit dem Einsatz unseres ganzen erneuerten Willens auch Realität wird. Das ist unsere Aufgabe. Ich weiß, es ist ein nicht ganz einfaches Thema, aber einfach dann, wenn wir schlicht glauben, wie es die Bibel sagt. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, Gott schließt ihm das auf, und ich stütze mich immer auf die Verheißung Gottes. Alle Verheißungen, auch für dieses Ziel. Alle, so viel es gibt, sind das Ja und Amen bereits in ihm. Gott zur Verherrlichung, und dann kommst du auch dran. Durch uns. Das heißt nicht nur Gott zur Verherrlichung ohne uns, sondern gerade durch uns. Und hier wird auch wieder die Priorität klar. Zuerst Gott, sein Heil, die Verherrlichung, und dann durch uns. Also wir wollen uns nicht so wichtig nehmen, aber dürfen wissen, in den Plan Gottes, in seinen Willen sind wir mit hineingenommen. Möchte Gott schenken, dass auch dieses Wort uns innerlich auferbaut, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Also, weil ich ein bisschen Verbindung habe zu Professor Lüdemann, möchte ich noch etwas dazu sagen. Lüdemann tritt deswegen nicht zurück von seiner Professur in der theologischen Fakultät, weil ein Professor der Theologie wird nicht von der Kirche berufen, sondern vom Staat. Das heißt von der Landesregierung, vom Kultusministerium eines Landes. Und die denken nicht dran, einen solchen Professor, der einmal diesen Stuhl innehatte, wegzunehmen. Und dazu gehört auch, dass er innerhalb der Theologenschaft einige Zustimmung hat. Seine Vorlesungen sind nicht schlecht besucht. Das Zweite, warum er nicht zurücktritt, ist, weil er mir gegenüber auch behauptet hat, ich glaube, dass das Allermeiste im Neuen Testament historisch nicht verifizierbar ist. Das heißt, es kann nicht belegt werden, dass Jesus zum Beispiel die Evangelien, so wie sie berichtet sind, auch wirklich gelebt und gepredigt hat. Was nicht beweisbar ist, ist für mich nicht Wahrheit.
Es gibt auch viele Dinge von Julius Caesar zum Beispiel, die gesagt werden und die heute keiner bezweifelt, die letztlich auch nicht beweisbar sind nach den strengen Regeln des Beweises.
Ja, Bellum Gallicum, kannst du nachlesen.
Sehr ja, das ist sicher. Aber das ist genauso wie mit die alten Kriege mit Israel. Die sind auch, die werden nicht angezweifelt. Aber